Der vermessene Mensch.
Gentests. Das neue Orakel von Eva Schindele.
Je mehr Sie über Ihre DNA wissen, desto mehr wissen Sie über sich selbst.
Lese ich auf der Homepage der kalifornischen Firma 23andMe im Herbst 2013. 250 genetische Merkmale zum Schnäppchenpreis von $99? Soll ich es einfach mal probieren als journalistische Recherche? Nur so? Ungläubig klicke ich mich durch die Seiten des US-amerikanischen Unternehmens. Wie werde ich auf Infos reagieren, die in etwa so lauten könnten: Ihr Risiko für Bluthochdruck ist unterdurchschnittlich, aber mit 30%iger Wahrscheinlichkeit werden Sie an Alzheimer erkranken. Wann würde dieser Ernstfall eintreten? In den nächsten 5 oder erst in 25 Jahren? Würde das meine Vorstellungen, die ich mir von meiner Zukunft mache, beeinflussen? Und wie würden meine Familie, meine Freunde mit dem Ergebnis umgehen? Würden sie mich als potenziell krank ansehen und jede Vergesslichkeit als erstes Anzeichen der Krankheit deuten? Die Entscheidung für den Selbstversuch hat mir letztendlich die US-amerikanische Arzneimittelaufsicht FDA abgenommen. Im November 2013 untersagte sie dem Unternehmen 23andMe vorläufig, gesundheitsbezogene Gentests anzubieten.
Begründung? Die statistische Basis, auf der die Laborergebnisse für jeden Einzelnen hochgerechnet werden, seien nicht zuverlässig. Außerdem könnten fehlerhafte Aussagen über mögliche Krankheitsrisiken die getesteten Menschen in große Bedrängnis bringen.
Wir sind in den letzten Jahren mit dem billiger und schneller werden von Gentests an einem Punkt angekommen, dass wir mehr Informationen technisch produzieren können, als der Mensch aufnehmen kann.
So der Humangenetiker Wolfram Henn vom Universitätsklinikum des Saarlandes. Für ihn sind die Fragen mit dem vorläufigen Verbot von gesundheitsrelevanten Genanalysen von 23andMe nicht vom Tisch. Firmen, die ihre Gentests direkt den Verbrauchern anbieten, sogenannte Direct-to-Consumer-Tests, sprießen geradezu aus dem Boden, auch im deutschsprachigen Raum. In der Schweiz bieten Apotheken Testkits an, die angeblich das individuelle Risiko für Arthrose oder Herzinfarkt ermitteln. Auf dem Markt sind auch Lifestyle-Gentests, die angeblich die Neigung zur Nikotin- und Alkoholabhängigkeit oder zu erhöhter Risikobereitschaft aus den Genen lesen können, ebenso ob der Getestete eher Talent zum Kurzstreckenschwimmer oder zum Radprofi hat. Der Knüller sind aber Tests, die den Einfluss genetischer Faktoren auf die Nahrungsverwertung messen, wie DNA und Gewicht.
Willkommen bei Bodykey by Nutrilite, einem wissenschaftlich belegten Programm zur Gewichtsreduktion speziell für Sie.
Sie versprechen, beim Abnehmen zu helfen und werden über das Internet, aber auch von Ernährungsberatern und Fitnessstudios vertrieben und auf YouTube angepriesen.
DNA Aufschlüsse über die Reaktion des Körpers auf Ernährung und Sport gibt.
Um die Jahrtausendwende hatten Forscher das menschliche Erbgut mit riesigem Aufwand entziffert. Inzwischen sind die Kosten drastisch gesunken.
Und so auf sie individuell zugeschnitten ist und langfristige Resultate bietet.
Bald wird man für $1,000 sein gesamtes Genom analysieren lassen können. Auch das von Ungeborenen. Und sogar schon in der Petrischale. 2013 wurde das erste künstlich gezeugte Kind geboren, dessen vollständiges Genom vor der Einpflanzung in die Gebärmutter analysiert wurde. Den Humangenetiker Wolfram Henn schaudert es ein wenig bei diesen Perspektiven. Schon heute produzieren diese Screening-Tests eine Menge an Überschussinformationen.
Wir können Fragen beantworten, die nie gestellt worden sind. Und genau auf dieser Ebene sind solche wild in das Blaue hineingemachten Screening-Tests ja angesiedelt. Spuck in ein Röhrchen und dann schicken wir dir aus bestimmten genetischen Markern, testen wir mal so 500.000 ungefähr, dein Risikoprofil für Herzinfarkt, Krebserkrankungen und. Das funktioniert aber so präzise nicht und das kann sehr, sehr viel Verunsicherung produzieren.
Mir persönlich hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Entscheidung abgenommen. Aber fast 500.000 Menschen haben bis Ende 2013 ihre Speichelproben eingeschickt und dafür ihre persönlichen Risikoprofile erhalten. Wie ging es Ihnen mit der genetischen Nabelschau? Immerhin erfasst der Gentest 248 genetische Merkmale, davon 120 zu Krankheiten und 21 Aussagen zur Verträglichkeit von Medikamenten. Ich traf den Hausarzt Harald Kamps in seiner Praxis in Berlin-Lichtenberg. Er hat 2013 einen Selbstversuch gemacht.
Ich habe diese Firma im Internet recherchiert und habe mich dort eingeloggt und habe nach 2-3 Tagen schon ein kleines Paket bekommen. Und da war ein Proberöhrchen und da sollte ich meine Spucke hineinspucken, weil da lebensfähige Zellen sind, die auch den Transport über den Atlantik überleben.
Schon nach 3 Tagen die Mitteilung aus Los Angeles in Kamps Mailbox. Hooray, your sample is at our lab. Was so viel heißt wie, hurra, Ihre Genprobe ist in unserem Labor eingetroffen. In dieser Zeit wurden ihm von der Gentestfirma Fragen gestellt, um sein Profil und damit die genetischen Aussagen individueller zu gestalten und um seine Daten besser weiterverkaufen zu können. Das wurde natürlich nicht gesagt.
Welche Vorlieben man hat, ob man Koriander riechen kann, wie die Haarfarbe ist, welche Krankheiten in der Familie vorkommen.
Aber auch, ob man mit den Zähnen knirscht, einen guten Orientierungssinn hat oder eine Note nachsingen kann.
Es ist ein bisschen dramatisch, ob man Alzheimer bekommt oder ob man erzählt bekommt, dass man braune Augen hat oder feuchten Ohrenschmalz hat. Menschen, die dünnhäutiger sind, die können durch die lange Wartezeit sehr verunsichert werden und durch die Ergebnisse noch mehr.
Nach knapp 2 Monaten kann Harald Kamps die Ergebnisse online abrufen. Obwohl er sich als gelassener Mensch beschreibt, noch dazu medizinischer Experte ist und die Aussagen einordnen kann, war er dann doch ein wenig aufgeregt, als er sich mit seinem Codewort auf die Homepage der Firma einloggte. Vorher wurde er noch gefragt, ob er wirklich sein mögliches Risiko für Alzheimer oder Parkinson wissen will. Und ihm wird mitgeteilt, dass die Datenbasis noch unsicher ist.
Meine Ergebnisse waren im Wesentlichen so, dass ich nicht überrascht worden bin. Es gab nicht die schlimmen Prophezeiungen über gefährliche Erkrankungen, Krebserkrankungen, Alzheimer, Parkinson. Die Botschaft ist, dass ich ein erhöhtes Diabetesrisiko habe. Mein persönliches Risiko 24% höher ist als das Vergleichbare.
Mit dem Ergebnis mitgeliefert, bekommt Kamps den Ratschlag, sich 5 Tage die Woche 30 Minuten lang zu bewegen, um sein Diabetesrisiko zu minimieren. Denn das ist das Versprechen hinter dieser Art von Screening-Tests.
Kenne dein Risiko, dann kannst du dein Leben darauf einstellen. Übernimm Verantwortung für dein Leben.
Die Prävention mag vielleicht noch bei Diabetes oder Bluthochdruck zutreffen, aber wie ist es mit Erkrankungen, für die weder Vorsorge noch Therapien zur Verfügung stehen? Wie zum Beispiel bei Alzheimer. Was nutzt es mir, wenn ich Jahre vorher weiß, dass mich dieses Schicksal ereilen könnte?
Man muss mit Wahrscheinlichkeitsrechnung umgehen können, dass die Genauigkeit, die mit dieser Analyse vorgespiegelt wird, gar nicht so genau ist, weil die Zusammenhänge noch höchst unsicher sind. Insofern ist es tatsächlich eher ein Orakel, also es ist schon eher nebulös, was da rauskommt. Und im Orakel von Delphi waren es ja auch eher Dämpfe, die dazu geführt haben, dass jemand mit nicht unmittelbar verständlichen Orakelsprüchen das Leben vorausgesagt hat. Insofern stimmt der Vergleich, da die Orakelsprüche ja schon im alten Griechenland auch verheerende Folgen haben konnten, dass genau mit dem Spruch dann das eingetreten ist, was man eigentlich verhindern wollte.
Das ist erfahrungsgemäß so, dass viele Menschen glauben, was ihnen in die Wiege gelegt worden sei, das würde sie mit Sicherheit einholen. Je mehr man von Genetik versteht, desto bescheidener wird man auf dem Gebiet. Es gibt eben sehr wenige, ziemlich spektakuläre Beispiele von erblichen Erkrankungen. Der erbliche Brustkrebs, der aber auch ja nicht mit 100% zuschlägt. Die Huntington-Krankheit, also der früher sogenannte erbliche Veitstanz, wo wirklich die genetische Anlage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis hin zur absoluten Sicherheit vorbestimmt, was passieren wird. Aber die allermeisten Krankheiten, die irgendwo was mit Genetik mitzutun haben, sind, wie wir es nennen, multifaktoriell, wo man eine genetische Vorbelastung hat, die aber dann durch Verhaltensweisen, Ernährung beispielsweise, aber auch durch pure Zufälle, dann in ihrer Wahrscheinlichkeit des Auftretens zu beeinflussen.
Noch ist in den USA tiefe Nacht, aber natürlich wird Angelina Jolies Entscheidung, sich beide Brüste amputieren zu lassen, und ihr Artikel in der New York Times darüber bereits breit diskutiert. Online, im Fernsehen und im Radio. Das Motiv für ihren Schritt nennt Jolie selbst, den Tod ihrer Mutter, die 2007 mit gerade 56 Jahren an Krebs starb. Die Mutter an Krebs zu verlieren, Jolie wollte nicht, dass ihren Kindern dasselbe passiert. Deshalb der Gentest, deshalb die Entscheidung zur Amputation.
Sogar den Tagesthemen war im Mai 2013 die Brustamputation von Angelina Jolie einen Bericht wert. Nach einem Gentest wusste die Schauspielerin, dass sie das Hochrisikogen BRCA1 geerbt und deshalb ein 80-prozentiges Risiko hat, an Brust- und ein 60-prozentiges Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken. Ein hohes Risiko, aber keine definitive Prognose. Ist dieses Wissen nun Fluch oder auch Segen? Angelina Jolie schreibt in der New York Times, der Gentest hätte sie aus der Ohnmacht herausgeholt und handlungsfähig gemacht. Viele Amerikanerinnen folgten ihrem Beispiel und ließen sich für $3.000 testen. Obwohl, erblicher Brustkrebs ist selten. Auch in Deutschland schürte die Berichterstattung über die vorsorgliche Brustamputation Ängste.
Unter Genetikern gibt es schon das Angelina-Jolie-Syndrom, das seine Symptome aber in den Terminkalendern der genetischen Berater widerspiegelt. Die Zahl der Anfragen zu erblichem Brustkrebs hat sich verfünffacht im letzten Jahr. Das ist unglaublich.
Berichtet der Humangenetiker Wolfram Henn. Auch wenn sich in den Beratungsstellen Frauen gemeldet hätten, in deren nahe Verwandtschaft gar kein Brustkrebs vorgekommen ist, so konnte der Humangenetiker sie doch im persönlichen Gespräch beruhigen. Den Frauen mit mehreren Brustkrebserkrankten in der Familie konnte er auf Wunsch einen kostenlosen Gentest anbieten. Bestätigt sich der Verdacht auf familiär bedingten Brustkrebs, dann haben die Betroffenen zwei Optionen, ihr Risiko zu senken. Entweder Amputation der Brust oder ein intensives Früherkennungsprogramm mit jährlicher Kernspintomographie. Das verhindert dann den Brustkrebs, aber nicht das Risiko für Eierstockkrebs, der auch oft nicht rechtzeitig erkannt werden kann. Das heißt, die Entfernung der Eierstöcke ist dann die einzig mögliche Prävention. Übrigens, auch wenn der Gentest negativ ausfällt, heißt das nicht unbedingt Entwarnung. Dafür gibt es zu viele Genmutationen, die man noch nicht zuordnen kann.
Ein Gentest kann weiterreichende Folgen für die Person haben, die sich testen lässt, aber auch für Angehörige. Deshalb schreibt das deutsche Gendiagnostikgesetz vor, dass gesundheitsrelevante Gentests nur mit einer fachärztlichen Beratung erlaubt sind. Außerdem dürfen Versicherer und Arbeitgeber keinen solchen Gentest verlangen. Es ist auch verboten, Ungeborene auf Krankheiten testen zu lassen, die vielleicht erst später im Leben des Kindes auftreten könnten, zum Beispiel Tests auf Brustkrebs. In Großbritannien haben Frauen ihre Schwangerschaft abgebrochen, weil das Ungeborene das Brustkrebsgen trug.
Ausdrücklich schließt das Gendiagnostikgesetz auch Untersuchungen in der Schwangerschaft mit ein, die nicht direkt das Erbgut des Fötus überprüfen, wie Ultraschalluntersuchungen und das Ersttrimester-Screening. Denn auch sie können Hinweise für genetische Normabweichungen des Ungeborenen liefern, zum Beispiel auf das Down-Syndrom. Deshalb müssen Frauen vor diesen Kontrollen ausführlich aufgeklärt werden. Dieses Baby, nennen wir es Max, ist erst wenige Tage alt. Bevor der kleine Kerl das Licht der Welt erblickte, wurde er vielfach medizinisch durchgecheckt. Beim Ersttrimester-Screening wurde das Blut seiner Mutter biochemisch analysiert und mit Faktoren wie dem Alter der Mutter und der Nackentransparenz des Ungeborenen mit Hilfe eines Algorithmus hochgerechnet, um Hinweise für ein Down-Syndrom oder andere genetische Normabweichungen zu finden. Da das Ergebnis unklar war, analysierten die Ärzte noch die kindlichen Zellen im Fruchtwasser. Danach Entwarnung. Inzwischen war Max schon 19 Wochen alt. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch einmal ein Ultraschall durchgeführt, um zu schauen, ob seine Organe, seine Wirbelsäule und sein Gehirn gut angelegt sind und das Herz richtig schlägt. Max hat die Überprüfung überstanden, wurde als gut genug für die Welt getestet. Gabi Frech von der Bremer Beratungsstelle für vorgeburtliche Diagnostik, CARA.
Ich glaube, wenn man vor der Geburt des Kindes Informationen über das Kind hat, dass man mit diesen Informationen ja auch bestimmte Bilder entwickelt und Fantasien entstehen, also eine bestimmte Vorannahme sich entwickelt und man dem Kind gegenüber nicht mehr so bedingungslos gegenübertreten kann, wie man das ohne dieses Wissen tun kann. Und so eine, sozusagen diese Offenheit, Unvoreingenommenheit und Neugierde, das Kind so kennenzulernen, wie es ist wirklich, wird dadurch sozusagen ein Stück vordeterminiert.
Wann wurde die gute Hoffnung aus der Schwangerschaft vertrieben? Das neugierige Warten auf das Kind, das da kommen mag? Seit wann wird diese Lebensphase vor allem als Zeit der Ungewissheit, Sorge und des Risikos betrachtet? Und welchen Anteil hat darin der kontrollierende Blick der Medizin? Als ich Mitte der 1980er Jahre schwanger war, bekam ich bereits einen Mutterpass. Eine Art offizielles Dokument, in dem die betreuende Arztpraxis über die medizinischen Untersuchungen Buch führte. Dieser Mutterpass war erst einige Jahre vorher eingeführt worden. Schwangere erhielten eine Bonuszahlung, wenn sie sich regelmäßig untersuchen ließen. Das war bald nicht mehr notwendig, denn es galt als verantwortungsbewusst, sich von einer gynäkologischen Praxis betreuen zu lassen. Auch den Ultraschall gab es damals schon. Ein flimmerndes Bild in Grauabstufungen, von dem behauptet wurde, dass es mein Kind darstelle.
Der Ultraschall wurde ursprünglich für Schwangere mit einem hohen Risiko entwickelt. Aber bereits 1979 in die normale Schwangerenvorsorge integriert. So lief es mit vielen Untersuchungen. Sie wurden anfangs ausnahmsweise angewandt und wurden dann bald zur Routine. Dabei vermischen sich immer mehr Untersuchungen, die den guten Verlauf der Schwangerschaft testen, mit Qualitätskontrollen des Ungeborenen.
Hier kann ich einfach schon mal hinlegen. Ich taste einmal.
Mittwochmorgen in der Frauenärztlichen Gemeinschaftspraxis Bremerhaven.
Sieht sehr schön aus, Ihr Bauch. Man tastet hier unten, kann man ja auch schon, fühlt man ja das Köpfchen.
Ja, genau.
Ich messe jetzt einmal noch mal den Bauchumfang.
Die Frauenärztin Mareike Koch führt bei ihrer Patientin Birte Usler-Zilkendey eine Ultraschalluntersuchung durch. Die ist in der 30. Woche schwanger und liegt aufmerksam auf der Liege, während die Frauenärztin ihr Gel auf den Bauch schmiert und den Schallkopf hin und her bewegt. Auf dem Monitor entstehen deutliche Strukturen und Umrisse eines Kindes.
Man kann das Kind nicht mehr ganz sehen. Man sieht jetzt ja nur noch hier, das ist jetzt ja der Schnitt durch den Schädel. So, aber man kann hier so ein bisschen, hier ist ein Ohr zum Beispiel. Das, was hier schwarz ist, ist das Fruchtwasser. Und hier dieses hier, da sehen Sie auch, das ist ja die Nabelschnur, ne?
3 Ultraschalluntersuchungen werden in der Schwangerschaft empfohlen. Der Ultraschall kann Hinweise auf mögliche Genfehler geben, ebenso auf fehlentwickelte Organe oder Gliedmaßen. Für die Frauen ist der Ultraschall in erster Linie eine Art Kontaktpflege mit dem Kind, Babyfernsehen für die ganze Familie. Die 30-jährige Birte Usler-Zilkendey, kurzes blondes Haar, freundliches Gesicht, ist mit ihrem zweiten Kind schwanger.
Der Ultraschall, da hat man ein Bild dazu, was sich so im Bauch dann so tut. Man merkt es natürlich jetzt schon, dass das Kind sich bewegt, dass es strampelt. Und man hat dann eine bessere Vorstellung und kann dann noch sich da noch so ein bisschen besser reinversetzen. Das ist schon eine gute Sache, wie sich das Kind auch schon verändert hat, wie sich es ausbildet, wie sich es entwickelt. Schön zu sehen.
96% der Kinder kommen gesund auf die Welt und zwar auch ohne vorgeburtliche Checks. Aber bei allen schwangeren Frauen und ihren Ungeborenen fahndet die Medizin inzwischen nach möglichen Risiken, oft ohne therapeutisch überhaupt helfen zu können. Das empfindet die Gynäkologin Mareike Koch als ein großes Dilemma.
Wir als Ärztinnen sind ja darauf trainiert, nach der Abweichung zu suchen. Bei jeder Untersuchung, die ich mache und bei jedem Ultraschall, den ich mache, geht es ja immer darum, dass ich gucken muss, gibt es irgendwo eine Abweichung.
Wer vermessen will, muss Normwerte definieren und produziert damit gleichzeitig Normabweichungen. Das Köpfchen zu groß, das Gewicht zu klein oder die Wirbelsäule nicht ganz geschlossen. Häufig bleiben die Aussagen unklar und ziehen eine Kaskade weiterer Untersuchungen nach sich. Die Medizinethnologin Susan Erickson, Professorin an der Simon Fraser Universität im kanadischen Vancouver, hat über das System der deutschen Schwangerenvorsorge geforscht und dafür die Arbeit mehrerer pränataldiagnostischer Zentren in Kliniken unter die Lupe genommen.
In one of the hospitals where I was working, there was 24% of the women were diagnosed.
In einer Klinik, in der ich meine Forschungen betrieb, wurden mit Ultraschall 24% der Kinder als zu klein diagnostiziert. Nach der Geburt zeigte sich dann, dass alle Kinder gesund waren. Doch niemanden in der Klinik störten diese falschen Voraussagen. Dabei hatte dieser Befund einen negativen Einfluss auf die schwangeren Frauen. Sie waren verängstigt und gestresst und hatten das Gefühl, ihr Körper sei nicht imstande, ein normal großes Kind zu produzieren. Trotzdem zweifeln die Schwangeren weder am Können der Ärzte noch an der Verlässlichkeit der Technik, sondern an sich selbst.
In Deutschland ist das medizinische Netz in der Schwangerschaft weltweit am dichtesten gespannt. Ohne dass deshalb fittere Neugeborene auf die Welt kommen würden oder die Säuglingssterblichkeit geringer wäre als zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, wo Hebammen die Schwangere begleiten. Im Gegenteil. Dafür gelten 75% der Schwangeren in Deutschland als Risikoschwangere. Weltweit ein Spitzenplatz.
Die vorgeburtlichen Tests sind in den letzten Jahren immer einfacher geworden. Der riskanten Fruchtwasserentnahme, die erst ab der 15. Schwangerschaftswoche gemacht werden kann, wird inzwischen das Ersttrimester-Screening vorgeschoben. Es berechnet das Risiko für die individuelle Frau und wird allen Frauen angeboten, die bereit sind, etwa 150 Euro aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Die Biologin und Ethikerin Silja Samerski von der Universität Hannover.
Ob das Kind nachher Down-Syndrom haben wird, ist genauso offen, ob nun das Risiko 0,5, 0,1 oder 10% ist. Aber diese ganzen Risikozahlen verunsichern die Frauen ja in der Tiefe, weil sie völlig panisch von diesen Risiken Angst haben und meinen, dass man in der Schwangerschaft alles Mögliche tun muss. Wobei in dem Sinne positiv etwas dafür tun, dass ein Kind gut und gesund auf die Welt kommt, ist nicht machbar.
Fruchtwasseruntersuchung, Ersttrimester-Screening und Bluttest. All diese Testverfahren fahnden gezielt nach Ungeborenen, die eine genetische Abweichung haben. Nicht, weil man ihnen therapeutisch helfen könnte, sondern mit der Option, ihr Leben zu verhindern. In der Regel entscheiden die Eltern einen Abbruch der Schwangerschaft, falls ihnen die Ärzte eine medizinische Indikation ausstellen. Die Eltern orientieren sich an gesellschaftlichen Normen.
Ein Kind mit Down-Syndrom? Das muss heute nicht mehr sein. Ein gesundes Kind zu bekommen, liegt in deiner Verantwortung.
Das Down-Syndrom ist das Synonym für eine genetische Behinderung schlechthin geworden, die es zu vermeiden gilt. Nicht, weil sie besonders schwer ist, sondern weil Mediziner sie eben relativ einfach diagnostizieren können. Dabei ist das Down-Syndrom keine Erbkrankheit, sondern eine Laune der Natur, die mit zunehmendem Alter der schwangeren Frauen häufiger auftritt und verschiedene Ausprägungen hat. Manche Kinder sind schwer behindert, haben vielleicht noch zusätzlich einen Herzfehler. Andere können die Regelschule besuchen oder als Schauspieler die Zuschauer begeistern. Hermine Fraß ist Mitglied der Ohrenkuss-Redaktion, einer vielfach ausgezeichneten überregionalen Zeitschrift, die von Menschen mit Down-Syndrom gemacht wird.
Ich kann einiges über meine geistige Behinderung, Erscheinungsform, schreiben. Ich habe ein Chromosom zu viel, das 21. Und der Mann, der uns beschrieben hat, heißt Langdon Down. Und der hat in England gelebt. Und ich sehe so wie ein Chinese aus. Und die Kinder von der Schule haben mich deshalb gehänselt. Das war nicht gerade lustig. Und ich habe aber schon als Kind mit den kleinen Jungs gespielt. Und da war ich auch sehr glücklich drüber. Über meine geistige Krankheitsform, Down-Syndrom, habe ich auch früher geschwiegen. Und sie nahmen mich so, wie ich bin. Und da war ich auch sehr glücklich drüber. Ich bin sehr leicht erkältet und ich bin aus der Wäschereigruppe herausgekommen. Dort hat es immer gezogen und es war immer Zugluft dort. Und ich soll auch mit meiner Gesundheit selber aufpassen. Und ich habe auch kleine Menschenhände und die sind auch sehr fleißig.
Ist schon ein nicht behindertes Kind ein Wagnis, das vor allem die Frauen in soziale Krisen oder in Armut stürzen kann, könnte ein behindertes Kind die gesamte Lebensplanung zertrümmern. Das ist die große Angst der Frauen. Bloß kein Risiko eingehen. Und dann auch möglicherweise noch die Schuld von der Gesellschaft zugeschoben bekommen, wenn das Kind tatsächlich behindert zur Welt kommt. Denn was früher Schicksal war, heißt heute elterliche Verantwortung. Kommt ein Kind krank auf die Welt, wird die Schuld schnell den Eltern zugeschoben. Dies kann zu einer weiteren Entsolidarisierung der Gesellschaft führen. Mareike Koch.
Es kommt bei den Paaren manchmal so an, als ob sie durch diese Diagnostik entscheiden können, ob sie ein gesundes oder ein behindertes Kind bekommen. Was natürlich eine völlige Fehleinschätzung der Lage ist, weil im Moment können sie sich nur entscheiden, ob sie dieses eine Kind bekommen oder nicht.
Der Abbruch der Schwangerschaft wird nicht thematisiert. Auch nicht bei dem 2012 zugelassenen Prena-Test. Der Gentest fahndet bereits ab der 9. Schwangerschaftswoche nach Down-Syndrom und anderen Chromosomenabweichungen. Er wird bisher nur in Ausnahmefällen angeboten und die Befunde müssen noch durch eine Fruchtwasseruntersuchung bestätigt werden. Aber schon drängt die Konkurrenz auf den Markt mit so beschönigenden Testnamen wie Panorama und Harmony. Und das Angebot befeuert die Nachfrage. Die Frauenärztin Mareike Koch fürchtet, dass er die vorgeburtliche Auslese weiter forcieren könnte.
Und das ist auch so heuchlerisch, wenn man diese Werbung anguckt. Sowohl die, die sich an die Frauen selber richtet, wie auch die, die sich an die Ärztinnen und Ärzte richtet. Das Wort Schwangerschaftsabbruch kommt überhaupt nicht vor. Es geht immer darum, eine Entscheidung treffen können, selbstbestimmt. Also es wird sozusagen nicht beim Namen genannt, wozu das eigentlich gut ist.
Die vorgeburtliche Diagnostik hat bisher nur nach möglichen Normabweichungen oder Behinderungen beim Ungeborenen gesucht. Doch das könnte sich in absehbarer Zeit verändern. 2012 haben Wissenschaftler das erste Mal eine Karte des vollständigen Erbguts eines 11 Wochen alten Fötus veröffentlicht. Es reichte eine Blutprobe der Mutter und etwas Speichel des Vaters, um zu erfahren, ob das Kind sportlich oder musikalisch ist, ob es allergisch veranlagt ist oder ein Risiko für Alzheimer hat. Wie sollen werdende Eltern mit solchen Informationen umgehen? Gabi Frech von der Bremer Beratungsstelle Cara.
Ich finde, dass dieser Test etwas Besonderes ist, weil Eltern, also eine Generation über die Ausstattung, über die erbliche Ausstattung der anderen Generation entscheiden kann, ohne dass diese Generation in irgendeiner Form dazu etwas sagen kann, ob sie das möchte oder nicht. Und das ist eine enorme Veränderung der Ausgangssituation, wie Kinder auf die Welt kommen und geboren werden und welche Möglichkeiten es gibt, von Eltern über ihre Kinder zu bestimmen.